RD.
Wenn ich beim Einkaufen bin, oh, seien Sie jetzt mit der Gesamtsituation zufrieden? Und ja, man muss halt immer noch lachen und sagen, ah, der Gute, das habe ich noch nie gehört. Der Spruch, der stammt ja schon noch aus der Bulli-Parade. Und es gibt einen Outtake, wo ich den Satz improvisiert habe, wohlgemerkt. Und der Bulli sitzt neben mir als Apache und ihn zerreißt. Er lacht sich tot. Und deswegen hat es der Satz in den Film geschafft, ja.
Unterwegs in Bayern. Die blaue Couch on Tour. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Spannende Menschen, gute Gespräche, live und mit Publikum. Hier ist Thorsten Otto.
Bitte begrüßt mit mir Christian Tramitz.
Vielen Dank, guten Abend, hallo. Hallo, freut mich.
Nürnberg rastet aus.
Ja, sensationell. Vielen, vielen Dank. Danke.
Stimmt es, Christian, dass du wirklich leidest, wenn du dich im Fernsehen siehst oder auf der Kinoleinwand?
Also mit einer guten Flasche Rotwein vor der Premiere geht's, dass man sich anschaut, aber man entdeckt halt immer wieder Fehler. Man denkt sich, ah, warum hast du denn so blöd geschaut? Warum hast du so dumm gespielt gerade? Das hätte man doch viel eleganter machen können, viel anders machen können. Deswegen entgehe ich diesem Ganzen und schaue mir es einfach nicht mehr an.
Und wenn du, wie ja geschehen mit Bulli und Rick, dir Kanu des Manitou zum Beispiel anschaust, mit vielen, vielen Menschen in einem großen Kino, brauchst du dann da zwei Flaschen Rotwein vorher oder wie erträgst du das?
Ja, zwei Flaschen ist hilfreich, aber man denkt dann immer, okay, es sind so viele Leute drin, jetzt muss doch einer merken, dass das nicht so gut gespielt ist. Der Bulli zum Beispiel ist das absolute Gegenteil. Der schaut sich selber fünfmal an und lacht sich fünfmal über sich selber tot. Wirklich wahr? Er lacht sich kaputt, zeigt drauf und amüsiert sich wahnsinnig über sich selber.
Und du sitzt mit gleichen Bittermine daneben.
Ich sitze daneben und denke mir, oh Gott, was hast du denn da wieder für ein Blödsinn gemacht? Nee. Also, das wird sich auch nicht mehr ändern im hohen Alter, das bleibt so. Das war von Anfang an eigentlich so, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich selber da anzuziehen. Das war auch früher, ich habe ja mal Geige gespielt und wenn ich mich dann selber gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, das wird nichts, das ist kein guter Beruf.
Ich habe auch über dich gelesen, dass du eigentlich nie Schauspieler werden wolltest. Was ist denn dann schiefgelaufen?
Ja, alles eigentlich. Vor allem die Schule ist ziemlich schiefgelaufen. Und dann wollte ich mich konzentrieren auf das Geigespielen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich war ja auch nicht so begabt. Das hätte vielleicht für Nürnberg Symphonieorchester jetzt nicht gelangt. Sagen wir mal Bamberg.
Sind Bamberger hier? Oh, 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 oh.
Damit habe ich nicht gerechnet,
ja,
Entschuldigung.
Hier ist ganz Bayern vertreten.
Ist gefährlich.
Was wolltest du denn da werden als Kind?
Ja, das war eben die Schwierigkeit. Bei mir war das Gegenteil, bis meine Eltern irgendwann gesagt haben, weil ich ja familiär ein bisschen vorbelastet bin als Schauspieler, du, wenn gar nichts geht, willst nicht Schauspieler werden. Also bei mir war es umgekehrt. Sonst ist es ja immer so, dass die Eltern sagen, mach das nicht. Und bei mir haben sie gesagt, mei, wenn nichts anders geht, mach halt das. Also, und dann habe ich also ganz, ganz unten angefangen eigentlich, im winzigen Kellertheater. Da waren vielleicht, naja, 7 Leute ungefähr drin. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist nichts. Und dann habe ich angefangen zu synchronisieren. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Ja. Da hat man sich nicht selber anschauen müssen irgendwann. Ja, irgendwann habe ich Bulli getroffen, Rick getroffen und den Rest, den kennt man ja eigentlich.
Dafür ist es wirklich nicht schlecht gelaufen, ne?
Nee. Bis jetzt. Glück gehabt, ja.
Ich meine, du kommst ja aus einer Schauspielerdynastie. Christiane Hörbiger war, glaube ich, deine Tante zweiten Grades.
Den Verwandtschaftsgrad habe ich nie ganz rausgefunden. Großtante, glaube ich, sagt man.
Ja. Und Paul Hörbiger, dein Großvater?
Das war mein Großvater, ja.
Stimmt es, dass du mit dem, als du noch ein Bub warst, immer alte Filme geguckt hast?
Ja, also mit dem, ich war ja immer in den Ferien dort, der hat also in Niederösterreich gewohnt, in Wieselburg an der Erlauf, kennt man nur durch das Bier eigentlich, so ein ganz winziger Ort und ich habe ihn halt immer besucht und bin mit ihm zum Fischen gegangen. Und dann hat er oft, ich meine, der hat über 300 Filme, glaube ich, in seinem Leben gedreht. Und ich saß mit ihm vorm Fernseher und er konnte sich absolut nicht daran erinnern, was er da gespielt hat. Ist dann immer rausgegangen, hat gekocht, ist zurückgekommen und hat gesagt, war er guter oder war er besser? Ich weiß nicht mehr. Also er hat das auch nicht so hundertprozentig ernst genommen, den Beruf.
Aber kennt ihr, sagt euch noch Paul Hörbiger was? Also Christiane Hörbiger, wirklich Großschauspieler, Schauspielerinnen. Und aus diesem Genpool sozusagen stammst du auch. Na, dann ist es ja schon irgendwie naheliegend gewesen, dass aus dir auch einer wird.
Ja, aber eigentlich dann wieder nicht, weil man wendet sich ja normalerweise dann gegen die Verwandtschaft und sagt sich, jetzt haben wir so viele Kasperl in der Familie, jetzt langt's, jetzt muss ich nicht auch noch das machen.
Hast du nie rebelliert?
Nee, so, also wogegen?
Naja, gegen diese Dynastie, dagegen, dass irgendwie dann schon erwartet wird, du machst es ja auch. Und
nee, das war eigentlich nicht so. Also das war ja irgendwie, wie gesagt, der letzte Ausweg bei mir. Weil ich war ja schon so weit.
Letzter Ausweg, gar nicht Schauspieler.
Ja, genau, richtig. Es war ja wirklich bei mir so, dass ich Schwierigkeiten hatte in Bayern noch, dass mich da noch eine Schule aufgenommen hat. Aus diversen Gründen, die ich aber jetzt
hast
nicht mehr...
Du, hast du... Schulabschluss hast du schon.
Ja, ja. Allerdings in Hessen.
Aber nicht, weil in Bayern dich keine Schule mehr genommen hätte.
Doch. Es war so eine Mischung bei mir aus Nichterscheinen und schlechten Noten. Und irgendwo, ich habe ja zum Beispiel nie die 10. Klasse geschafft. Ich bin durchgeflogen in der 10. Da habe ich gedacht, jetzt aber mit links, dann hat es mich gleich nochmal durchgehauen. Und dann war halt erstmal Pause fürs Gymnasium. Und dann hatte ich noch drei Kollegen, da haben wir gedacht, was macht man jetzt? Wir sind zu schlecht in der Schule, aber Hessen ist eine Chance. Das hatten wir gehört. Und dann haben wir uns in Herborn, haben wir uns ein Haus gemietet, zu viert, sehr, sehr
wie
billig.
Wie alt wart ihr?
Da war ich schon 18.
Nach der 9.
Da war ich schon in der 11. Vielleicht war ich auch 20, ich weiß es nicht mehr so genau. Also da sind wir dann nach Herborn gezogen ins Haus und haben den jeweiligen Direktoren totalen Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, ja, meine Eltern, die verstehen sich gerade nicht so gut und ich möchte mich aufs Abitur konzentrieren. War meine erste schauspielerische Einzelleistung. Und ja, der hat gesagt, ja, verstehe ich, war ganz weltoffen, war eine sehr linke, offene Schule, toller Direktor. Und als ich dann das Abitur hatte, hat er auf Hessisch zu mir gesagt, glauben Sie nicht, dass ich den Bären, den Sie mir damals hier aufgebunden haben, geklappt hat, auch nur eine Minute.
Der super Typ. Gewusst,
ja, super Typ.
Aber was hättest du, Christian, was hättest du gemacht, wenn die dich da in Hessen nicht genommen hätten? Also dein Leben wäre...
Ich wäre vielleicht Moderator geworden.
Ich weiß nicht.
Entschuldigung.
Das Moderator geht immer.
Ja? Ja, die schlimme Geschichte war ja, es gab ja dann eine Protestbewegung. Also zwei sind in eine andere Schule, wir sind ins Johannium-Gymnasium Herborn. Ich muss die Schule mal nennen. Das war bis dahin eine reine Mädchenklasse. Und die Eltern der Schülerinnen haben also sich mit Vehemenz dagegen verwehrt, dass jetzt plötzlich zwei Bayern auch noch älter als in sehr hohem Alter, was das Abitur betrifft. Ich weiß nicht, dass die Leute mich mit einem Lehrer verwechselt haben am Anfang. Aber es war sehr lustig dann in der Klasse. Ja, und wir haben das Abitur geschafft.
Oh, das ist ja auch was aus dir geworden. Insofern ja. Alles richtig gemacht. Du hast von deinem Opa kurz erzählt, der wird damals, als er diese Filme mit dir geguckt hat, so alt gewesen sein wie du jetzt.
Ja, stimmt. Das ist erschreckend, ja. Das
ich meine, der Mann, wahr. Man sieht es ihm wirklich nicht an. Das ist kein schlechtes Kompliment. Der ist im Sommer 70 geworden.
Ja, ja.
Gibt's das?
Ich bin schon über 70. Vielen Dank.
Was?
Danke. Ja.
War's schlimm?
Nee, eigentlich nicht. 50 war damals schlimm, fand ich. 70 ist, dann ist eh schon wurscht. Da denke ich mir, naja, bist halt 70. Wie alt bist du eigentlich?
61.
Boah, Jungspund.
Was ist denn dein Geheimnis?
Plastische Chirurgie.
Viel.
Ja, ja.
Was hast du alles machen
lassen?
Ich muss
ja jede Woche, wie ist
Hintern.
Das? Fett? Hintern. Ja, Hintern, das war das Erste eigentlich, was ich machen sollte.
Na, kann man sich den Hintern aufpolstern
lassen? Ich hätte irrsinnige Angst davor. Ich würd's mich nicht trauen, wirklich nicht.
Aber was würdest du machen, wenn du nicht Kontakt aussehen würdest wie 69, sondern wenn du noch älter aussehen würdest?
Also
das wäre für dich kein Thema.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist ja schon so eine gewisse Eitelkeit, ist ja immer noch da, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, der 50. Das war für mich, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist Halbzeit, was ein Blödsinn ist, weil wer wird schon 100? Außer meiner Urgroßmutter. Meine Mutter ist gerade 95 geworden.
Die Gene.
Die Gene, ja. Ja, ja.
Ich habe neulich eine Reportage geguckt, da war so ein super Professor in dieser Reportage, der gesagt hat, zu über 90% sind wir selber unseres Glückes Schmied, insofern als wir durch unseren Lebenswandel und Bewegung und Ernährung beeinflussen können, wie alt wir werden. Und nur zu 10% oder
okay,
so.
Okay, dann hat er sich geirrt, glaube ich.
Weil dein Lebenswandel?
Nee, also ich habe zum Beispiel auf Ernährung nie wahnsinnig viel. Ich habe jetzt nie exzessiv viel Alkohol getrunken. Aber ich habe geraucht. Du auch, oder?
Nee, nie.
Nie? Nie. Wirklich überhaupt nie?
Nee, ich habe nicht mal gekifft.
Nee, das auch nicht. Das habe ich auch nicht gemacht.
Ne? Doch, ich habe einmal gekifft, dann ist mir schlecht geworden und dann habe ich es gelassen.
Nee, ich
gar nicht. Heute überlege ich, ob ich es wieder anfange.
Ja, fang jetzt wieder an. Jetzt ist wurscht. Jetzt darfst du ja.
Im Alter?
Ja. Aber du bist erst 61.
Christian, es ist dein Jahr. Was für ein Jahr.
Ja.
Hubert ohne Staller laufen ja gerade wieder die letzten 4 Folgen der 12. Staffel.
Ich habe das nie verstanden. Die sind jetzt die 12, obwohl wir schon die 13 haben.
Ich
glaube, die kennen die Leute sich besser aus. Ja. Aber wir sind ja anderthalb Jahre gar nicht gelaufen. Und da muss ich echt mal den BR fragen, was das für einen Grund hat.
Weißt du es nicht?
Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist billiger, die Wiederholung einfach immer wieder zu spielen. Also das könnte ich mir vorstellen. Weil.
Aber jetzt kommt ja die neue Staffel.
Jetzt? Ja, aber es kommen ja anderthalb Jahre nicht keine neuen Folgen und das verstehe ich nicht.
Gibt es irgendjemand, ich verstehe es auch nicht, aber ich kann es dem leider nicht beantworten.
Ja.
Gibt es irgendjemand, der Hubert ohne Staller noch nie gesehen hat hier im Raum?
Okay.
Krass. Sagst du uns, wie du heißt?
Nadine.
Wie kann es sein, dass du die weltweit erfolgreichste Serie bei uns in Bayern noch nie gesehen hast?
Wahrscheinlich kommt es zur falschen Zeit.
18.50 Uhr. Im Ersten.
Unbedingt die falsche Zeit.
Was machst du da?
Ich habe keine Entschuldigung.
Oh mein Gott.
Du musst dich nicht entschuldigen.
Ich schaue es mir
aber
ja auch nicht an.
Schon.
Schuh des Manitou und Kanu des Manitous, da kann ich schon mitreden. Ja?
Okay. Wie fandst du ihn als Ranger oder findest du ihn als Ranger?
Mega.
Mega. Sehr gut. Okay, du brauchst es nicht anschauen.
Ja. Und meine Tochter übernimmt das.
Hallo Tochter. Sehr gut.
Hallo.
Du guckst Hubert ohne Staller?
Ja.
Wie findest du ihn als Hupsi?
Super. Ja.
Ja, was soll sie jetzt sagen? Entschuldigung.
Glaubst du,
dass der in echt auch so griesgrämig, so grantig ist wie da in der Serie?
Nö.
Nie?
Ja, da hast du dich geirrt.
Dankeschön.
Nein, bin ich nicht.
Wie findest du ihn da drin im Hupsi?
Ja, ist schon. Also meine Frau sagt schon immer, der wird dir jetzt immer ähnlicher, oder? Also sagen wir mal so, ich bin launisch und das bin ich beim Drehen leider auch dann manchmal.
Wie äußert
sich das? So lange dort, ja, dass man halt so rumnörgelt an allem. Bäh, was sind denn das für Semmeln? Wo habt denn die? Das kann man ja nicht essen. Aber das ist eher so die Lust am bisschen rumnörgeln eigentlich. Eigentlich meine ich es gar nicht ernst. Aber man wird oft missverstanden. Die Leute denken, boah, der ist ja Wahnsinn. Das ist ja so eine Diva. Aber es ist eigentlich nur so ein bisschen Zeitvertreib.
Naja, du bist ein Star, Christian.
Na, das bin ich, glaube ich, nicht.
Nee. Ich
also,
finde schon.
Ein Star.
Doch, du bist schon. Oh, er ist ein Star, oder?
Brad Pitt ist ein Star. Ah, ja, ah, sehr gut.
Wir bauen dich hier auf in Nürnberg.
Vielen Dank.
So ein Jahr, wie du es hast, auch mit dem Kanu des Manitou, das ist ja schon auch für dich, für jemanden, der nun wirklich erfolgreich ist, was Besonderes, oder? Es konnte doch keiner ahnen, dass ihr. Habt ihr jetzt schon 5 Millionen Zuschauer wieder?
Wir haben also mit Österreich 5,7 sogar.
Kannst du dich dann auch so richtig darüber freuen? Oder freust du dich eher so nach innen?
Nein, das war schon eine wahnsinnige Erleichterung. Also es gab ja wahnsinnig viele Unkenrufe, nee, das kann man nicht mehr machen und ihr zerstört da einen Nimbus und der Film, was weiß ich, das ist Kultur, Weltkultur. Irgendwann haben wir gesagt, naja, wenn wir es nicht ausprobieren, dann werden wir es nie erfahren. Und die Geschichte ist ja die, wir wollten ja erstmal was ganz anderes machen. Und irgendwann, und das hat den Bulli irgendwie getriggert, habe ich gesagt, pass auf, dreh mal jetzt mal einen zweiten Teil. Es wäre interessant, solange ich noch aufs Pferd aufsteigen kann, müssen wir einen zweiten Teil drehen. Und dann haben wir halt so ein bisschen rumgesponnen, also mit Rick und Bulli, waren nur zu dritt, hatten keine Co-Autoren und haben gesagt, und irgendwann haben wir so einen Spaß am Schreiben gehabt, dass wir gesagt haben, jetzt komm, jetzt drehen wir es auch. Und wir hatten das Glück, dass die Konstantin, also es gibt ein paar Leute, die darauf eingestiegen sind. Es gab auch ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, komm, lass doch den Blödsinn, ihr braucht es nicht, warum macht ihr das? Aber wir wollten es eigentlich, wir wollten es ausprobieren, ob es irgendwie noch funktioniert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, als es dann funktioniert hat, dann war das, eigentlich war es eine Riesenerleichterung. Also die Freude kommt dann jetzt so langsam, weil 5 Millionen, das ist halt schon ein Haufen Leute, die ins Kino gehen. Das muss man schon
das
mal sagen.
Das ist ja nun was anderes, als wenn ich jetzt nur die Kiste, die Flimmerkiste anmache. Ich mache mich im Zweifelsfall schick. Ich muss Geld in die Hand nehmen.
Genau.
Ich gehe raus, fahre vielleicht eine halbe Stunde, um ins Kino zu gehen.
Ja.
Und wenn man sieht, wie ihr habt das ja ein paar Mal gemacht, dass ihr in großen Kinosälen wart, wie ihr da gefeiert wurdet.
Ja, also es war wirklich wahnsinnig toll. Und da bin ich dann eher, ich fange dann eher an zu heulen. Ich bin dann eher gerührt, muss ich sagen. Also ohne, dass ich da so nach außen jubelnd sage, das habe ich überhaupt nicht. Aber ich finde es dann toll, wenn da so viele Leute sitzen, denen es offenbar gut gefallen hat und die sich freuen und die sagen, ja, macht noch einen Teil. Also wenn wir jetzt noch 25 Jahre warten, könnte es eng werden bei mir. Aber vielleicht machen wir, da einer hat geklatscht.
Einer geht noch.
Das ist okay. Vielen Dank. 2, 3, 4.
Eine Runde Mitleid für den Christian. Aber ich fand es gerade so schön, weil du es gesagt hast, du bist dann da gerührt, du sitzt dann wirklich in so einem Kino und ihr verdrückst du die eine oder andere Träne?
Ja, verdrücken fällt mir. Also man sieht da schon, dass ich richtig anfange zu weinen. Aber das kommt zum Beispiel mit dem Alter. Das hatte ich früher nicht. Also, dass man dann da steht und dann klatschen alle und sagen, wow, wie toll das war und darf ich sie umarmen oder so. Und dann denke ich mir, da ist ja doch jetzt irgendwas passiert. Da haben wir doch irgendeinen Nerv getroffen. Und umgekehrt bei mir natürlich auch einen Nerv getroffen, ja.
Wie würdest du in ein paar Dürrensätzen das Geheimnis erklären, dass das Kanu des Manitou, also dass diese Geschichte um Abahachi, um Ranger, um Winnetouch, dass die auch nach 25 Jahren noch funktioniert, in denen sich ja die Sicht auf den Humor, auf die Welt an sich wahnsinnig verändert hat?
Ja, also es fällt ja wahnsinnig oft dann der Name Zeitgeist. Also das wurde uns immer entgegengeworfen. Ich sag, ja, wo ist er? Zeig ihn mir. Wer hat denn den Zeitgeist gerade? Oder ist er nicht am nächsten Tag dann wieder weg? Was ist denn gerade der Zeitgeist? Ich weiß es nicht. Also du hast gefragt, warum? Der Erfolg kann ich... Ich glaube, es hängt wahnsinnig viel mit Rick, Bulli und also mit dieser Dreierfreundschaft zusammen. Also die bewirkt wahnsinnig viel und die ist eigentlich, wir haben uns ja auch mal so ein bisschen auseinanderdividiert, der Rick hat Stand-up gemacht, ich hatte eine eigene Show und da waren wir so ein bisschen auseinander, haben uns zwar immer noch regelmäßig gesehen und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie wieder enger zusammen sind. Es war beim Schreiben wahnsinnig lustig, es war so ein Flow da und den kann man gar nicht beschreiben. Und irgendwie war auch dann eine Sicherheit da. Als wir am ersten Tag in Spanien waren, da war ein Fuhrpark, ich glaube, von 40, 50 Trailern oder ein, und da erschrickt man dann. Dann denkt man sich,
wo
ihr gedreht habt, genau, es war beim Drehen. Da guckt man sich das alles an. Wir waren teilweise über 250 Leute am Set, also mit Statisterie und Technik. Und dann kriegt man schon Bammel, schaut so hin und denkt sich, boah, nur weil wir jetzt so einen Schmarrn geschrieben haben, sind jetzt die ganzen Leute da. Und das muss man irgendwie wegschieben. Da muss man sagen, nee, das ist gut und das wird jetzt gemacht und wir freuen uns darüber. Also Angst ist da falsch. Da muss man offensiv reingehen.
Ja klar, da darfst du vielleicht wirklich nicht so viel drüber nachdenken. Dieser Satz, Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ist ja einer, der nicht nur ein geflügeltes Wort geworden ist, sondern der komplett in den Sprachgebrauch von ganzen Generationen übergegangen ist. Wie ist denn das für dich, wenn du irgendwo stehst und hörst jemand den Satz sagen, der kriegt vielleicht nicht mit, dass du daneben stehst?
Irgendeiner sagt ihn immer. Also speziell auch zu mir, wenn ich beim Einkaufen bin, oh, seien Sie jetzt mit der Gesamtsituation zufrieden? Und ja, man muss halt immer noch lachen und sagen, ha, der Gute, das habe ich noch nie gehört. Cooler Spruch. Hatte ich jetzt schon ganz vergessen eigentlich. Der Spruch, der stammt ja schon noch aus der Bulli-Parade. Und es gibt einen Outtake, wo ich den Satz improvisiert habe, wohlgemerkt. Und der Bulli sitzt neben mir als Apache und ihn zerreißt. Er lacht sich tot. Und deswegen hat es der Satz in den Film geschafft. Ja? Nur deswegen, weil der Bulli damals so lachen musste. Ich fand es gar nicht so lustig. Er fand es halt irrsinnig komisch. Ich fand, was ist denn mit dir? Und ich wusste den Text nicht. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Da hat es den Bulli zerrissen. Und deswegen hat es dieser Satz in den Film geschafft.
Aber damals. Bist du genervt, wenn du den mal nicht wieder hörst oder wenn du überhaupt darauf angesprochen wirst?
Nein, ich bin überhaupt nicht genervt. Also dieses ganze Schauspielergequatsche, was einige Kollegen haben. Ich kann da nicht mehr hingehen, weil die Leute mich erkennen. Was würden Sie sagen, wenn die Leute Sie nicht mehr erkennen würden? Dann wäre es nämlich wirklich schlimm. Und vielen Dank.
Absolut.
Und es ist immer nett. Die Leute freuen sich immer. Die Kinder freuen sich, die einen erkennen. Und was ist dabei, wenn man mit denen jetzt ein Selfie macht? Oder könnt ihr nachher auch alle noch machen? Oder ihnen ein Autogramm geben? Das ist doch wurscht, das ist schön.
Ja klar, das ist ja
auch.
Bin ich
nie verstanden.
Etwas, was zu diesem Beruf dazugehört und was ja in den meisten Fällen, wie du es ja gerade beschreibst, auch Spaß macht. Du hast erwachsene Kinder, du hast 4 Kinder, ne?
Ja.
Finden die den Schuh des Manitou und Kanu des Manitou lustig?
Die sind viel zu nett, um zu sagen, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Das ist wirklich rührend, sagen die. Nee, Papa, super, super. Ich habe neulich gemacht, wieder eine Folge von Hubert ohne Staller gesehen. Ja, cool. Es ist also bei den Älteren gar nicht so ihr Ding. Die schauen sich also wirklich viel, viel härtere Sachen an eigentlich.
Wie alt sind die?
Die sind 33, die sind Zwillinge.
Und die sagen aber, um den Papa nicht irgendwie...
Sagen
zu beschädigen.
Immer, nee, super, ja, war gut, cool, gemacht, gut gemacht, ja. Also es heißt ja immer, die werden scharfe Kritiker. Nee, die sind fast mitleidsvoll manchmal.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Vorzug des Älterwerdens. Nein, ist es nicht, das ist kein Vorzug. Hast du das Gefühl, dass Menschen mit dir schon manchmal so ein bisschen nachsichtiger werden? So?
Du meinst anfangen, lauter zu reden?
Christian, dein Geldbeutel ist in der Tasche.
Ja. Ja, diese Schwäche, Sachen zu verlieren, die hatte ich leider schon mit 14. Und das hat sich nicht geändert. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, der Mann ist dement. Dann war ich es mit 14 schon. Ja.
Aber schusslich warst du schon immer.
Schusslich war ich immer, total. Wirklich. Schusslich, Sachen, Schlüssel, nie. Also mein Schlüssel liegt immer im Auto. Ich sage jetzt nicht, wo mein Auto steht.
Weil du es nicht weißt.
Weil ich mich schon Stunden und Tage Autoschlüssel gesucht habe. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich lasse ihn einfach im Auto liegen. Da liegt er jetzt. Und in Nürnberg ist er keine Gefahr.
Nein, da ist er sicher. Wir kommen jetzt zu unserem Blaue Couch und Tour Fragebogen. Die erste ganz einfache Frage. Wie würdest du einem Außerirdischen, meinetwegen auch einer Außerirdischen, erklären, wen er sie vor sich hat?
Also ich soll mich einem Außerirdischen beschreiben.
Richtig.
1,81 groß, 78 Kilo. Ja. Mehr weiß ich nicht. Was sehe ich nicht? Im Außerirdischen. Ich würde davonlaufen.
Einer, der nichts von Hubert ohne Staller weiß.
Ach, das,
also die, jemand, der
Hubert ohne Staller?
Nein, aber jemand, der nichts von deinem Ruhm weiß, von deinen Erfolgen. Und der steht jetzt vor dir und du sollst ihm erklären, wen er vor sich hat, damit er dir nicht auf die Fresse haut.
Nein. Ja, aber was weiß der denn? Weiß der überhaupt,
nichts,
was ein Polizist
weiß der
ist? Gar nichts.
Ja, das weiß ich doch nicht. Ich bin doch kein Außerirdischer.
Aber wie soll ich denn einem Außerirdischen erklären? Der weiß ja gar nicht, was ein übel gelaunter Polizist ist, der seine Schlüssel im Auto liegen lässt.
Du könntest dir erklären, wer der Mensch Christian Tramitz ist.
Der Mensch Christian Tramitz hat keinen Orientierungssinn, ist scheu und fängt bei Sissi-Filmen zu heulen an.
Na. Da kann er sich bestimmt was drunter vorstellen.
Ja, ja, klar.
Nächste Frage an dich.
Super Spiel. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber...
Ja, ja, das macht nichts. Ein Leben lang kostenlos. Entweder einen Chauffeur, einen Assistenten, einen Masseur, wahlweise auch Masseurin, Haushälter, Haushälterin. Oder, was habe ich noch? Oder Sternekoch. Einen von diesen fünfen...
Kann ich anstellen.
Kannst nicht anstellen, du musst ja nicht anstellen, weil der ist aber für dich jetzt dann
der
ein Leben lang...
ist nur für mich da.
Und du musst ihn nicht bezahlen, was nimmst du?
Ich würde eine massierende Chauffeurin nehmen.
Danke. Ich überlege gerade, ob das noch eine korrekte Antwort...
Ich glaube schon.
...im Jahr 2020. Nächste Frage.
Wenn ich Masseuse gesagt hätte, das wäre falsch. Dann
nächste Frage, Christian.
Ja.
Wir stellen uns vor, oder stellen uns auch nicht vor. Dein Haus brennt ab, alle Menschen, alle
Tiere... Ich hab gar keins.
Ja, deine Wohnung, alle Menschen, alle Tiere, safe, alle gerettet.
Ja.
Du hast noch Zeit, bevor das bis auf die Grundmauer niederbrennt, eine Sache zu retten aus dieser brennenden Wohnung oder aus diesem brennenden Haus. Welche ist das?
Ich würde ein paar Unterlagen vom Finanzamt noch reinschmeißen, glaube ich.
Ich breche zusammen.
Jetzt hast ich boykottiere dein Spiel, oder?
Jetzt hast du das Spiel verstanden. Welche außergewöhnliche Begabung, die du nicht hast, hättest du gerne?
Tennis. Tennis so wie Federer. Würde mir langen.
Würde dir schon reichen?
Würde mir langen. Einmal mit Roger Federer Tennis spielen, zum Beispiel. Das wäre ein absoluter Traum für mich. Einfach nur hin und her jetzt kein Spiel machen. Weil
Roger, komm rein.
Ja. Der Rocci war...
Du wärst jetzt fertig, oder?
Der war draußen. Der wäre ich aus. Nein, war aus. Ein Ende.
Dann weinst du nur wieder.
Da gäbe es keinen zweiten Teil. Der würde dann entfallen. So, wie lange geht das Spiel noch?
Wir sind gleich fertig. Was ist das Beste, was je aus einer zufälligen Begegnung für dich entstanden ist?
Boah, Kinder.
War das jetzt die Antwort? Ich war mir jetzt eine halbe Sekunde nicht sicher, ob das jetzt nur so ein Ausruf war, Kinder, oder ob du meinst, Kinder sind daraus entstanden aus der
ja,
zufälligen.
Ja, natürlich. Ist doch immer so.
Was ist deine ungewöhnlichste Erfahrung mit Alkohol oder anderen Drogen?
Okay, meine ungewöhnlichste und schlimmste Erfahrung, es gab mal ein Getränk, da war ich 14, das hieß Kosakenkaffee. Die Älteren kennen sich vielleicht noch dran erinnern. Das ist so eine Konsistenz wie flüssiger Teer, schmeckt auch so ähnlich. Und da sind wirklich so tanzende Kosaken vorne auf dem Etikett drauf.
Was ist da
die
drin?
Danach wahrscheinlich tot sind, wenn sie die Flasche getrunken haben. Es ist was Grauenvolles drin, ist eine Mischung aus Zucker und ganz, ganz hochprozentigem Alkohol. Also das ist, wenn du, glaube ich, 2 Flaschen Eierlikör auf Ex trinkst, ist es nicht so schlimm wie eine halbe Flasche Kosakenlikör. Und diese Erfahrung, seitdem trinke ich überhaupt kein, also Likör sowieso nicht und Schnaps auch nicht. Null.
Aber was ist dann passiert mit dir?
Ich habe halt mich übergeben, also sehr, sehr lang, ich glaube 2 Tage lang. Und immer wenn ich diese Flasche gesehen habe, ging es wieder von vorne los.
Kosakenlikör.
Kosakenkaffee.
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 Gibt es das heute noch?
Weißt ich glaube nicht. Es fällt unter das Lebensmittelgesetz, ist, glaube ich, absolut verboten.
Was ist das Wichtigste, was du in den 70 Jahren, die du ja inzwischen auf diesem Erdenball weilst, übers Leben gelernt hast? In einem Satz. Die Quintessenz der ganzen Weisheit von Christian Tramitz.
Boah, das ist jetzt hart, die Frage. Das kann man doch nicht in einem Satz sagen.
Doch.
Also für mich die Quintessenz ist, habe ich aber erst spät gemerkt, dass man eher alles aus dem Bauch macht. Es stimmt für mich. Viele Leute machen es aber übers Hirn und die fahren auch sehr gut damit. Ich habe gemerkt, dass ich es alles nach dem Gefühl machen muss. Und damit fahre ich am besten. Was aber nicht heißt, dass das jetzt so eine Regel für alle Menschen, das für alle gilt. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe so ein Bauchgefühl und wenn ich mich nach dem richte, stellt sich meistens im Nachhinein raus, es war richtig. Oder auch wenn ich was nicht mache.
Wieso hat es so lange gedauert, bis du deinem Bauch vertraut hast?
Weil ich dumm bin. Es hat halt einfach gedauert.
Weil du nicht getraut hast.
Man wird ja anders erzogen, sage ich mal. Es wird ja immer Sachen ins Hirn rein. Du musst Gedichte auswendig lernen, du musst das auswendig lernen. Was
Vernünftiges machen.
Genau. Du musst was Vernünftiges machen. Und ich habe immer gemerkt, auch wenn ich mich in der Schule angestrengt habe, hat es auch nichts genutzt. Und irgendwann habe ich angefangen, das merkt man auch beim Schreiben, wenn ich das aus dem Gefühl raus mache, kommt was Besseres raus, als wenn ich das analytisch, also übers Hirn mache und sage, ja, da muss das hin, da muss das hin, Einleitung, weißt du schon, und dann Hauptteil, Schluss. Daran habe ich mich irgendwann nicht mehr gehalten. Das hat aber sehr, sehr lang gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass das bei mir über den Bauch besser geht als über das Hirn.
Die letzte Frage in diesem wunderbaren blaue Couch und Tour Fragebogen. Welche Botschaft würdest du dir auf den Unterarm tätowieren lassen?
Gar nichts. Hätte ich Angst, wenn einer an meinem Unterarm rumsticht.
Wir haben extra einen der besten Nürnberger Tätowierer hier jetzt.
Nürnberger Tätowierer? Nürnberg. Da würde ich mal Bratwurst drauf machen lassen.
Aber jetzt mal rein hypothetisch. Gibt es so einen Satz, der für dich sowas wie ein Motto ist, der für dich wichtig ist?
Finde ich ganz schlimm.
Kalendersprüche?
Nein, nee. Überhaupt nicht. Bin ich nicht der, auch da, wenn da OECN Day oder was wie ich. Nee, auch wenn es chinesisch ist, wenn man es nicht lesen kann. Meistens ist es irgendeine Speisekarte wahrscheinlich. Die
du könntest dir ja eine Speisekarte tätowieren lassen.
Ich habe einmal, das war wirklich toll, das muss ich das erzählen, weil ich habe Tätowierungen, ich bin nicht so der Fan davon, aber wurscht, soll jeder machen. Und ich habe einmal wirklich was Tolles gesehen. Da hatte einer auf dem Unterschenkel, und ich habe wirklich lange hingeschaut, täuschend echt ein Nutella-Glas tätowiert. Das fand ich so geil, dass ich mir gedacht habe, ey, das ist doch mal was. Einfach ein Nutella-Glas. Und das ist aber richtig toll tätowiert.
Bist du sicher, dass es tätowiert war, nicht nur irgendwie?
Nein, es war hundertprozentig tätowiert. Ich habe den Mann nämlich angesprochen.
Was hat er gesagt, warum er das gemacht hat?
Weil er gern Nutella isst.
Ich glaube, der hat eine Menge Spaß in seinem Leben.
Ja, glaube ich auch.
Du weißt, wenn du meine kleine Show, die blaue Couch, kennst, und du warst ja da auch schon zu Gast im Studio. Ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Ja. Habe ich natürlich auch für dich getan. Und folgende Aufgabe,
ja,
die liest du jetzt vor. Kannst mir dann danach sagen, ob Quatsch, ob zerreißen oder ob das so hinhaut. Aber bitte mit einer der Synchronstimmen, die das Publikum hier in Nürnberg dann erkennen wird. Schaffst du das?
Ja. Ich heiße Christian Tramitz und bin mit meiner Gesamtsituation sehr zufrieden. Manchmal wundere ich mich bis heute, was ich für eine Karriere gemacht habe. Als Musiker war ich zu faul, am Theater haben mir die Zuschauer leid getan, aber als Komödiant ist es ganz gut gelaufen. Geprägt haben mich mein berühmter Großvater, meine Zeit als Klassenclown und die Freundschaft mit Bully und Rick. Ich bin ein ehrgeizloser, tollpatschiger Familienmensch im fortgeschrittenen Alter. Immer auf der Suche nach neuen körperlichen Herausforderungen. Spitzt du?
Wieso? Du machst doch jetzt irgendwie sogar Kitesurfen oder was machst du? Oder Segeln?
Kitesurfen, da hängt man ja wie ein Stück Fleisch an so einem Haken. Das macht man ja. War ja kein Mensch. Mit 70 habe ich auch keine Lust mehr auf schlechte Laune und übe mich deshalb in der Kunst, Verzweiflung in Humor zu verwandeln. Hast du das geschrieben?
Ja, ja.
Überraschend.
Also das gut.
Super.
Nein, wirklich. Ich habe mir extra Mühe gegeben für dich.
Ihr habt es auch schön groß gedruckt, damit das alte Menschen lesen kann. Kann die letzte Reihe wahrscheinlich auch. Vielen Dank.
Was sagst du? Hast du da irgendwie was dran auszusetzen? Möchtest du was hinzufügen?
Ja, ne, also Klassenclown war ich nicht direkt. Ich habe irgendwann mal herausgefunden, dass ich ganz gut die Lehrer nachmachen konnte, was ein Fehler war, weil da war auch der Mathematiklehrer drunter. Eckenberger hieß der. Da haben wir jetzt ja mal Gedächtnis für Maikäfer. Der kam aus dem Osten. Und das hätte ich nicht machen sollen, weil ich habe das mal im Skilager gemacht. Alle fanden es toll, nur er fand es nicht so toll.
Aber hast du in Mathe, ganz kurz, geht da nicht so drüber weg, hattest du in Mathe die größten Probleme in der Schule?
Also ja, mit Abstand. Ja, also in allen naturwissenschaftlichen Fächern. Mathe, Physik, Chemie war halt bodenlos bei mir. Ging einfach nicht. Ich habe es nicht verstanden, bis heute nicht. 4 ist der Einser des kleinen Mannes. Ja? Ja, fantastisch.
Davon träumst du bis heute?
Ja, ich habe wirklich noch Albträume, dass ich nochmal Mathe-Abitur mache. Selbst in Hessen.
Alles andere haut hin. Ja, ehrgeizlos, also, stimmt es wirklich?
Bist du nicht ja.
ehrgeizig? Dann machst du doch nicht so eine Karriere. Du musst doch ab und zu schon mal hier gerufen haben und gesagt haben, das kann ich. Nimm mich, nicht den Rick oder was weiß ich.
nee, irgendwie nicht. Ich mag auch keine so richtig verbissene, ehrgeizige Menschen. Habe ich Schwierigkeiten immer. Also, es ist ganz komisch. Also, ich bin's. Es gibt natürlich welche, die es toll machen, und aber ich hab's halt nicht. Also, ich weiß es nicht warum, aber mir fehlt's.
Denkst du dir nie? Gibt's nicht die Momente, in denen du denkst, was hätte aus mir noch werden können? Was hätte ich alles erreichen können?
Nee, ich denk mir,
wie reich hätte ich werden können, wenn ich nach Amerika gegangen wäre und in Hollywood Karriere gemacht hätte?
Das, glaube ich, die Gefahr war relativ gering, dass es so ist. Also da gibt es genug Leute, die fantastisch aussehen und wahnsinnig gut spielen können. Die können dann auch noch singen und tanzen. Das kann ich zum Beispiel nicht.
Du bist rundherum zufrieden, so wie es gelaufen ist. Bis jetzt.
Also ich bin überrascht, dass es überhaupt so gut gelaufen ist, würde ich mal sagen. Ja? Also da bin ich froh und dankbar, dass man mit, sagen wir mal, so wenig Ehrgeiz doch einigermaßen was erreichen kann. Das wundert mich heute noch.
Der Bulli dir das nie gesagt? Jetzt mach doch mal ein bisschen, krieg doch mal den Arsch hoch, dann könntest du das noch. Der Bulli ist ja nun.
Der Bulli hat selber seinen Arsch nicht hochgekriegt.
Ja. Aber der Bulli ist ehrgeizig.
Er ist ehrgeiziger als ich, sagen wir es mal so. Vielleicht sollte man auch sagen, er ist fleißiger als ich, ganz einfach. Und also er hat mehr, sagen wir mal, Durchhaltevermögen. Es ist unfassbar, der Typ. Der setzt sich auch in den Schneideraum, was irrsinnig langweilig ist. Im Schneideraum, es geht hin und her und hin und her. Immer derselbe Take, also immer dieselbe Phrase. Und da muss man schon eiserne Nerven haben oder wahnsinnig viel Geduld. Und das ist das, was mir auch so ein bisschen fehlt, muss ich sagen. Ich drehe gerne, also ich habe auch Spaß dran. Und da, ja gut, nenn's Ehrgeiz, will ich auch, dass das einigermaßen gut rüberkommt. Aber wenn ich es dann zu oft mache, denke ich mir auch, ach, jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt lassen wir es einfach so.
Echt? Ja. Wie ehrgeizig bist du zu Hause, was so haushaltliche Dinge betrifft?
Wahnsinn. Was, wie kommst du? Wegen Staubsaugen oder
ja,
was?
Ja, zum Beispiel. Es gibt ja eine Menge Menschen, die haben zum Beispiel, zu denen zähle ich auch, ich habe Spaß am Staubsaugen.
Ja, ich habe eine Putzfrau.
Weil ich... Der feine Herr Schauspielstar, ja, natürlich eine
Putzfrau. Kommt, hey, Moment, alle 14 Tage.
Ja.
Alle 14 Tage.
Bei uns komme ich alle 14 Tage.
Ehrlich? Ach so.
Also,
das kann man jetzt doppelt...
Ja, das fiel mir auf. Immerhin.
Es war unter Niveau.
Immerhin, alle 14
ja,
Tage.
Ja, ist gut, ja.
Gibt's wirklich nichts, worin du so richtig ehrgeizig bist? Also gerade schon verbissen. Paddle-Tennis.
Ja, das spiele ich gern. Es macht Spaß. Aber es ist so, ich habe dann lieber einen schönen Ballwechsel, auch wenn ich den Punkt verliere, als dass ich dann unbedingt jetzt gewinnen will. Das fehlt mir. Ich habe das nicht, komischerweise.
Also, du lässt die anderen gewinnen?
Nee, das nicht, überhaupt nicht. Ich ärgere mich schon auch, also wenn ich einen Ball verschlage, über mich selber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Ehrgeiz habe und sage, ja, ich will jetzt unbedingt. Also ein schöner Ballwechsel ist mir tausendmal wichtiger, also die Ästhetik, als jetzt unbedingt den Punkt zu haben.
Du bist so,
ich verliere lieber einen Punkt.
So ekelhaft sympathisch, echt?
Nee, da kann ich gar nichts dafür. Das ist drin mit mir. Das ist jetzt nicht um. So bin ich halt. Das ist nicht,
so bin ich halt.
Ja. Gut.
So, gibt's noch irgendwas, was du besprechen möchtest? Aus dem Lebenslauf, meine ich?
Was nicht stimmt, meinst du?
Ja, oder was, wo du sagst, das würde ich gerne ergänzen?
Ja, Klassenclown, das haben wir schon gelöst. Ja.
Tollpatschig haben wir auch schon gehabt.
Das haben wir auch schon gehabt. Faulheit, das stimmt auch. Zum Theater, ja, Theater ist überhaupt nicht mein Ding. Also, ich liebe zum Beispiel, gehe sehr, sehr gerne ins Kabarett, aber Theater, Das ist wie wenn ich ins Museum, ich werde innerhalb von einer Minute mit dem Lösen der Eintrittskarte schlagartig todmüde. Ich kann es nicht ändern. Es ist so. Wirklich. Also ihr habt ja gut durchgehalten bis jetzt. Bewundere euch. Aber ihr habt ja auch keine Eintrittskarte gelöst.
Das sind alles. Christian.
Bitte.
Du wirst nie wieder oder vermutlich nie wieder in einem Raum sein, wo nur Gewinnerinnen und Gewinner sind.
Ja.
Weißt du?
Ach, sind es Gewinner?
Natürlich.
Ja, ja, okay.
Also, weil es ja alles Bayern 1 Hörerinnen und Hörer sind, sind sie an sich schon Gewinner.
Ja.
Und sie haben diesen Abend mit dir gewonnen.
Das wusste ich nicht. Gratuliere. Boah.
Und ihr sind alle freiwillig hier.
War der Gast da bekannt schon?
Nein. Also, ja.
Okay.
Natürlich war der Gast bekannt.
Ich dachte, die haben jetzt hier für Brad Pitt irgendwie und dann sitzt der alte Traum jetzt auf der Couch. Das ist ja furchtbar.
Gut, dann kommen wir jetzt zu euren Fragen und beginnen relativ einfach und leicht. Lieber Christian Tramitz, was haben Sie Ihren Kindern gesagt, wenn die mit einer 5 aus der Schule nach Hause kamen?
Ja, da war ich natürlich in der Zwickmühle immer. Das ist blöd gewesen. Ich kann nicht sagen, euer Vater hatte nie eine 5. Stimmt auch ein bisschen, ich hatte nur 6er. Das ist okay. Meine Kinder waren blöderweise oder glücklicherweise besser als ich in der Schule. Also ich musste da gar nicht viel machen.
Du hast eine kluge Frau?
Ja, ja, kann man wahrscheinlich. Ja. Muss, muss so sein.
Ja. Hast du denen mal erzählt, wie mies du warst in der Schule? Also als die noch
ja, waren? Aber erst als sie... Ja.
Okay.
Später.
Nächste Frage, die ich vorlesen darf hier aus dem geschätzten Publikum. Christian, ist dir auch mal langweilig?
Selten. Komischerweise habe ich das nicht, weil ich kann mich immer irgendwie beschäftigen. Auch mit mir selber klingt es auch komisch. Ich mache... Ja... Nee, ich kann mich auch so ein bisschen wegträumen oder ich mache irgendwas und gehe dann dahin oder fahre mit dem Rad. Oder nee, langweilig ist mir selten, muss ich sagen.
Bist du jemand, der gartelt?
Ja, aber nur irgendwie auf Vernichtungsfeldzug eigentlich. Das heißt also Rasenmähen. Rasenmähen,
Aufsitz. Rasenmähen ist ein bisschen wie Staubsaugen.
Stimmt, Aufsitzmäher aber nur.
Ein Traum. Super. Was hast du denn für einen?
Ein Traum. Nein, ich habe ja keinen Garten.
Du hast keinen. Moment.
Aber beim Freund, der ein sehr großes Anwesen hat, der sagt immer, ich brauche einen Deppen, der mit dem Ding da rumfährt. Und das hat ja was, ich weiß nicht, das hat was, da kann man sich so weg. Ich find's toll. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein, was ich sagen wollte.
Was Meditatives.
Ja, genau. Das hat
und du siehst, du hast was geschafft.
Ja, genau. Man kann immer zingen und dann leicht überlappend und gegen die Richtung, dann sieht man's. Finde ich toll.
Jetzt weiß ich auch, warum dir nicht langweilig ist.
Ja.
Richtig, wenn dir mal langweilig sein könnte,
ja, wäre ich Greenkeeper beim FC Bayern. Ja.
Okay.
Das gerne.
Nächste Frage an dich, Christian.
Bitte.
Was würden Sie gerne mal erzählen, wurden aber nie danach gefragt? Sehr gut.
Das ist eine geile Frage.
Kompliment.
Es ist echt eine geile Frage. Ich habe früher selber Geschichten erfunden und sie meinen Kindern nachts vorm Einschlafen erzählt und habe es aber nie geschafft. Und Kinder sind wahnsinnige Spießer. Wenn man die Geschichte leicht verändert, wird man angebrüllt und gesagt, nein, das war gestern ganz anders. Da ist der Hase gar nicht totgeschossen worden oder irgendwie sowas. Und da hatte ich, glaube ich, so ein gewisses Talent. Aber mich hat nie einer gefragt, ob ich meinen Kindern Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen habe. Aber jetzt bin ich es losgeworden. Vielen Dank für die Frage.
Ja, Applaus für diese Frage.
Danke. Super.
Ich lese nur vor.
Ja.
Gibt es auch einen Familienvater Tramitz oder verschwimmt das nur mit der Rolle des Hupsi?
Ein Familienvater? Ja, da müssen wir jetzt meine Kinder... Ja, gibt es, glaube ich, schon. Also da... bei meinen Kindern vielleicht das Einzige, wo ich ehrgeizig bin, da wollte ich schon viel Zeit, so ist die Frage gemeint, ob ich als Familienvater so wie der Hupsi bin oder wie ist es gemeint?
Ich weiß nicht, wer hat die Frage gestellt?
Genau, ich habe es nicht ganz verstanden.
Also ich habe gelesen, dass Sie ja auch in Wolfratshausen wohnen.
Ja, in der Nähe.
In der Nähe, genau. Und wie ist das dann so, wenn man damit einerseits ja Familienvater ist, Kinder, was weiß ich, zur Schule bringt und gleichzeitig dann aber da ja auch täglich eine Rolle spielt, Café Rattlinger, verschwimmt ja. Das dann alles so? Oder?
Meinen Sie bei mir oder bei den Leuten?
Bei den Leuten und bei Ihnen.
Nee, da verschwimmt eigentlich gar nichts. Also die Leute, die sagen, sie haben den König Lear auf der Bühne gespielt und sind danach auch noch 3 Stunden oder 3 Tage König Lear, den glaube ich schlichtweg nicht. Und beim Drehen, das ist so eine technische Angelegenheit. Also man ist dann schon drin in der Rolle kurz, aber in dem Moment, wo das Wort Drehschluss fällt, bist du komplett, also ich denke da keine Sekunde mehr an Hupsi oder an sonst irgendwas. Also ich kann es ganz, ganz klar trennen, auch innerhalb von Sekunden. Auch wenn ich jetzt hier auf der blauen Couch aufstehe, denke ich noch lange an Thorsten Ort.
Natürlich.
Das ist was anderes dann.
Ich weiß nicht, hast du ihn schon mal durch Wolfratshausen reiten sehen, wie den Ranger?
Bin ich auch schon.
Ja.
Wirklich. Obwohl ich, das muss ich jetzt auch mal sagen, ist wahnsinnig schlechter Reiter bin. Also der Bulli ist wesentlich talentierter. Auch da fehlt mir so ein bisschen der Ehrgeiz. Und ich musste auch schon reiten in der Rolle. Aber man darf gar nicht mehr galoppieren, da ist die Versicherung ab einem gewissen Alter ganz dagegen.
Nächste, das ist keine Frage, das ist eine Feststellung.
Ja.
Die Eberhofer Hörbücher sind gute Begleiter bei Autofahrten. Kompliment.
Kann ich nicht beurteilen, weil ich höre sie mir selber nicht an, ich spreche sie nur ein. Ja.
Macht es Spaß, Hörbücher einzusprechen?
Nein,
das ist ja
eine
Wahnsinnsarbeit.
Ja, vor allem, es macht überhaupt keinen Spaß. Also danach, klar, wenn die Leute es dann lesen, sage ich schon, hören, ist man schon irgendwie stolz und denkt, oh, das hast du anscheinend nicht so schlecht gemacht. Aber die Arbeit selber, du hast eine Regisseurin, du hast einen Tonmeister, der meistens einschläft, weil es geht 4 Tage.
Wie lange liest du am Stück?
Ja, also bis ich heiser wäre ungefähr. Also es geht immer, also ich fange um 10 an und dann ist meistens um 3:30 Schluss. Aber die Leute... Du
liest 5,5 Stunden am Stück?
Ja, und ich lese es auch nicht vorher durch. Also da lege ich Wert drauf.
Und manche Sätze 2, 3, 4, 5 Mal?
Nee, so oft nicht. Also wenn ich merke, ich kann einen Satz nicht sprechen, dann ändere ich den. Entschuldigung, Frau Falk.
Du änderst die Sätze?
Ich ändere die Sätze, ja. Sie merkt es aber nicht.
Weiß die Rita das?
Du, ja. Wir haben ja auch so Lesungen und manchmal schaut sie dann so rüber in meinem Buch. Ich tue es dann immer wie in der Schule, so ein bisschen abdecken.
Habe ich das so
mal gesagt? Es gibt bestimmte Worte, die liegen mir nicht. Wie zum Beispiel das Wort schließlich. Das sind viele Möglichkeiten zu sabbern und das unsauber zu machen.
Was sagst du dann?
Ich nehme die schließlich. Man braucht das Wort nicht. Es ist ein total.
Du lässt es einfach aus.
Weg. Einfach weg.
Mut zur Lücke.
Ich lasse auch ganze Sätze weg manchmal bei ihr.
Das weiß sie nicht, oder?
Nein. Nee, natürlich weiß sie es nicht.
Jetzt weiß
sie es. Ich meine, die Frau gibt sich so eine Mühe und ich lasse die Sätze einfach.
Raus.
Auch wenn ich denke, scheiße, jetzt 4 Uhr, ich komme im Berufsverkehr.
Raus.
Kann man auch mal
das Ende. Was
Sätze weglassen.
Hat mir sowieso nicht gefallen.
Ja, eben.
Ich lese nur vor. Lieber Christian, dein erster Sex? Fragezeichen.
Ach, Gottes Willen. Das war noch vor dem Krieg, glaube ich. Langsam. Das ist,
Wie alt warst du?
Alt. Alt. Also mindestens 17. 17, glaube ich.
Echt?
Ja. Vorher ging ja gar nichts. Ich war Spätentwickler, sagen wir mal so.
Da ging ja gar nichts. Also du meinst mangels Freundin?
Nee, auch die Natur. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber
es
war relativ spät entwickelt.
Das ist aber sehr spät.
Ja.
War deine Eltern mit dir mal beim...
Urologen?
Nein. Nächste Frage.
Schnell weg.
Wie lange? Um Gottes Willen. Habt ihr auch so schlimme Bilder im Kopf?
Ja.
Wie lange dauert der Dreh für eine Folge Hubert ohne Staller?
Kann ich genau sagen, wir haben für eine Folge Hubert ohne Staller 7,5 Drehtage.
Das ist nicht viel.
Nee, das ist ziemlich wenig eigentlich, ja. Also es bleibt ja netto wahnsinnig wenig Zeit. Man dreht da nicht 7,5 Minuten am Tag, sondern man dreht schon 10-12 Stunden und dann bleiben ungefähr 7,5 Minuten übrig und 7,5 Tage haben wir für eine Folgezeit.
Lieber Christian, was ist deine Leibspeise, von wem zubereitet?
Von mir selber zubereitet Spaghetti aglio olio. Mit wahnsinnig viel Knoblauch. Sehr viel, das kann keiner essen außer mir.
Du isst es immer vorm Dreh?
Nein, um Gottes Willen. Nee, das möchte ich den Leuten nicht antun. Nein, überhaupt nicht. Da bin ich sehr diszipliniert. Ich bin überhaupt eigentlich diszipliniert. Ich komme auch nicht zu spät. Muss man schon, ich muss mir auch mal loben jetzt.
Du warst auch heute, so du warst super früh da.
Ja, ja, ja. Da bin ich super pünktlich. Ich bin nie zu spät. Habe ich total Angst davor.
Warum?
Weiß ich nicht.
Also weil du so Respekt hast vor den Menschen, die auf dich warten?
Nee, das ist auch, glaube ich, was in mir drin ist.
Magst du Halloween?
Nee, überhaupt nicht.
Warum nicht?
Warum? Weiß nicht, mag ich, weiß es nicht. Ich verkleide mich auch wahnsinnig ungern. Also das waren die schlimmsten Zeiten bei der Bulli-Parade. Immer mit Perücken und Bärten.
Das mochtest du nicht?
Nein, überhaupt nicht. Grauenfall. Du, ich habe wenig Bartwuchs. Und der Bulli bildet sich ein, dass der Ranger so Koteletten haben muss. Jeden Tag mussten mir Koteletten geklebt werden. Und ich habe sie dann immer, beim Jacke ausziehst, reißt du immer die Koteletten runter. Und der Maskenbildner war verzweifelt. Ungarische, Christian, deine Koteletten sind wieder weg. Er sagt, ja. Und er hat am Band immer die Dinger abgeschnitten. Also der hat also ein ganz langes Kotelettenband. Das ihm aber wirklich ausgegangen ist, auch zum Schluss.
Ihm ist das Kotelettenband ausgegangen?
Genau. Die werden ja geklebt und irgendwann, wenn du schwitzt, fliegen die Dinger halt. Also heute liegen noch in der Wüste von Almeria mindestens 50 Paar Koteletten von mir. Wenn es langt.
Im Vergleich zur Schauspielerei, Herr Tramitz, wie sehr mögen Sie Synchronisation?
Ach, das hat mir schon wirklich sehr großen Spaß gemacht, eine Zeit lang.
Machst du nicht mehr gerade?
Sagen.
Bitte? Machst du es gar nicht mehr?
Ja, doch, ab und zu, wenn mich einer noch fragt. Aber mittlerweile übernimmt es ja auch leider schon die KI zum großen Teil. Das ist schon
echt?
Hart, ja. Du kannst schon Brad Pitt, also die Stimme von Brad Pitt ins Deutsche. Es kostet noch ein bisschen zu viel Geld, aber.
Und man hört es.
Man hört es. Ich finde es furchtbar, ja.
Wen hast du alles synchronisiert?
Matt Dillon habe ich mal eine Zeit lang. Ray Liotta, der leider schon verstorben ist mittlerweile. Ich habe also früher, glaube ich, alles gesprochen.
Wenn du noch mal 50 wärst, lieber Christian, was würdest du anders machen?
Boah, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Geld sparen. Ja. Nee, eigentlich kann ich nicht sagen. Also ganz entscheidende Fehler habe ich, glaube ich, nicht gemacht.
Nichts, was du bereust? Also richtig bereust? Eine Entscheidung, die du nicht getroffen hast? Eine Rolle, die du nicht angenommen hast?
Ja, nee, das ist mir relativ wurscht gewesen immer. Ja. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich möchte noch mal den Lear spielen oder so. Nee, eher nicht. Eher nicht.
Die nächste Frage aus dem geschätzten Auditorium. Bei welchem Film mit Bulli und Rick hattest du den meisten Spaß am Set?
Ich glaube, dass wir immer ziemlich viel Spaß hatten. Aber den meisten Spaß, glaube ich, hatten wir wirklich bei Traumschiff Surprise. Weil wir einfach so völlig anders waren, als wir normal sind. Und das war schon sehr lustig. Das sieht man auch an den Outtakes. Da gab es, glaube ich, die meisten Outtakes.
Das ist ja ernsthafte Arbeit. Ja. Da kann man sich ja nicht ständig über den anderen beömmeln. Wie schafft ihr das und wie hast du es geschafft, da ernst zu bleiben oder konzentriert zu bleiben?
Ist schon, am schlimmsten ist, wenn dann die Leute auch böse werden, rundherum rein. Jetzt reißt euch mal zusammen. Am Anfang ist es ja immer lustig, lachen alle mit. Ja. Sondern ihr, dann geht jetzt mal, dann trinkt doch mal ein Glas Wasser. Ja, dann trinkst du das ganze Wasser. Dann lacht sich der andere wieder tot. Also wir hatten wirklich in der Bulli-Parade einen Sketch. Der hat es nie geschafft. Wir haben ihn einfach nicht durchgebracht.
Weil der so lustig war?
Nein, weil wir so blöd waren eigentlich. Der Sketch war gar nicht so lustig. Du kannst ja auch nicht erklären, warum du lachst. Das ist halt situativ und es ist spät und es ist wenig Sauerstoff da. Und das ist dann immer so, dann fängt es an. Und es hört halt einfach nicht mehr auf. Und ich habe es noch nicht rausgekriegt, warum das so ist.
Ihr zieht euch ja manchmal zu dritt zurück in irgendein Hotel,
ja,
um zu schreiben, um, richtig, zu arbeiten. Stelle ich mir das vor wie so ein Ferienlager mit 12-jährigen Jungs,
die, nee, nee, die ganze, nee, nee, Zeit, nee, überhaupt nicht. Also da sind wir wirklich sehr diszipliniert. Wir fangen zu einer bestimmten Zeit an. Bulli ist spät aufsteher, also 10. Und arbeiten dann wirklich meistens bis um 6 durch. Dann gehen wir essen. Und wenn uns dann noch was einfällt, beim Essen und beim Wein manchmal, schreiben wir einfach immer weiter.
Die Sachen, die euch beim Wein einfallen, sind die immer schlechter oder selten gut?
Ja, also es kommt auf die Menge an. Vom Wein, sage ich jetzt mal. Also wenn man vielleicht mal so 0,2 oder hat, dann kann es schon sein, dass es einen aber so richtig aus einer Besoffenheit entsteht meistens nichts. Das ist ein lustiger Abend und am nächsten Tag schmeißt du alles weg. Sagst, ah nee, da waren wir zu euphorisiert.
Was war die schwierigste Szene, die du jemals lernen und drehen musstest?
Ich habe jetzt einen Film gemacht, vor 2 Jahren war das, der hieß Hundswut. Und es war ein unfassbar brutaler Film, aber ein gut geschriebenes Buch. Und ich mochte den Regisseur sehr gerne, der war mir unfassbar sympathisch. Und da war wirklich eine Szene, da musste ich, also meine Frau, das war so ein Ansatz von einer Vergewaltigung eigentlich. Und das fällt einem dann schon wahnsinnig schwer. Da war dann auch Closed Set, also da durften nicht so viele Leute. Und wir hatten auch einen speziellen Coach am Set, der gesagt hat, so und so und so, und es sollen halt alle rausgehen. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Also das, weil das auch so weit weg ist von einem, weißt du, dass man muss es ja irgendwie herstellen.
Und ist es rein technisch? Relativ, du musst doch diese Gefühle, was weiß ich, diese Wut, diese Brutalität,
ja,
musst du ja irgendwo herholen.
Die muss man irgendwo herholen, aber das kann ich dir auch gar nicht sagen, wie genau ich das mache. Das mache ich dann irgendwie, entsteht es dann, ja. Und das ist mehr als unangenehm für einen selber und auch in dem Fall für die Partnerin wahrscheinlich. Es hat halt zum Buch dazugehört und deswegen musste man es machen, aber da ist halt überhaupt gar kein Spaß mehr dabei. Das ist dann sehr unangenehm.
Warst du selbst schon mal nackt in einem Film?
Jetzt gerade, ja.
Und?
Zum ersten Mal. Furchtbar. Furchtbar. Also das ging dann so weit, ich musste als Leiche am Boden liegen, sage ich jetzt dazu. Ich sage nicht, welcher Film das ist. Und dann kommen die halt und sagen, ja, soll man da was abkleben? Da habe ich mir gedacht, nee, die mir was abkleben. Ich lege mich jetzt einfach mal hin. Aber es ist furchtbar unangenehm, weil die Leute spielen um mich rum. Die waren sehr, sehr rücksichtsvolle Kollegen, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es war, als ich dann weg war. Die haben gesagt, das ging da.
Der Tramitz.
Da nackert in dem Alter. Also habe ich auch dem Regisseur zuliebe gemacht, weil der das sehr geschickt verkauft hat. Der hat gesagt, ja, man sieht da nicht viel. Mhm. Ich bin gespannt.
Du hast es noch nicht gesehen?
Nein, der Film ist noch nicht raus. Aber irgendwann wird es einem wurscht. Also ab der 3. Stunde, wenn man da liegt, muss ich die Kollegen zum 3. Mal versprechen, denkst dir, kann der es jetzt nicht einmal schaffen.
Du legst ja nackt auf kalten Fliesen.
Ja.
Das ist ja auch nicht gut für die Blase, zum, nee, Beispiel.
Das habe ich dann auch gesagt. Nach der 4. Stunde. Nein, aber es war alles in Ordnung. Sie haben es wirklich toll auch gespielt, alle. Und irgendwann wird man es auch sehen im Kino.
Lieber Christian,
bitte.
Nächste Frage aus dem Publikum. Wann hast du entdeckt, dass du Menschen zum Lachen bringen kannst?
Ja, das habe ich eigentlich schon gesagt. Das hat eigentlich in der Schule angefangen.
Aber du warst ja keine Ulknudel oder kein Klassenkasper.
Nee, Ulknudel nicht, aber ich konnte Leute nachmachen. Das können mittlerweile viele, aber das hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, besagter Mathelehrer, die Leute haben halt gelacht. Und das war so mein erster Erfolg, weil ich war immer sehr schüchtern, auch in der Schule, nicht wirklich alles andere als ein Klassenclown. Und das war dann so, das war, glaube ich, in der 6., 7. Klasse, die habe ich noch geschafft damals auf dem Gymnasium. Und dann habe ich gemerkt, die Leute mögen das, die lachen darüber. Und da war ich stolz, muss man einfach sagen, es war so. Ja.
Wie ist es zu Hause, privat mit Freunden? Erwarten die immer noch von dir, dass du lustig bist, dass die Unterhaltung schmeißt, dass du irgendwelche Witze reißt? Oder haben die das schon längst aufgegeben?
Das haben die aufgegeben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich nicht diese Geschichte vom traurigen Clown, also die kann ich auch nicht mehr hören, dass man privat dann ganz ernst ist. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich privat unbedingt irgendeinen Witz machen will. Also gar nicht. Mache ich halt ab und zu. Aber es ist halt immer situativ angepasst. Ja?
Situativ angepasst.
Ja, bin jetzt kein wahnsinnig ernster Mensch. Kann man nicht sagen.
Welche Figur, das finde ich eine gute Frage, welche Figur, die du gespielt hast, findest du selbst am besten / lustigsten?
Wir hatten mal einen schlesischen Gärtner, der hieß Herr Putby. Und der hat natürlich das alte Schlesisch gesprochen, in der Bulli-Parade. Und den mochte ich furchtbar gerne. Der war gar kein Erfolg beim Publikum oder so. Aber ich fand dieses Schlesisch, und weil es stirbt ja langsam aus. Schlesier gibt es nicht mehr so viele. Und diesen Putbich, den mochte ich. Ich mochte den als Mensch auch so gern. Da hat bei uns immer Rosen gemäht, daher kommt das ja fair. Und der hat dann immer gesagt, Herr Trommitz, der Meier geht nicht. Und dann hat er mir mal erklärt, dass er früher Fußball gespielt hat und hat folgenden Satz, den ich mir gemerkt habe. Ich hab den Ball damals mit der dicken Flosse in die Bude reinbaldowert.
Bitte?
Ich hab den Ball damals mit der dicken Flosse in die Bude reinbaldowert. Die dicke Flosse ist der linke Fuß, also der falsche Fuß.
Ich hab den Ball damals mit der linken dicken Flosse,
also mit dem falschen Fuß, in die Bude reinbaldowert, ins Tor reingeschossen. Das hat mich fasziniert.
Wenn du so ein Dialekt dir drauf schaffst, geht das schnell?
Oder ja.
Kannst du nur diesen einen Satz?
Das kommt nur vom Zuhören. Das geht nur vom Zuhören. Kann ich hier, wenn der Wim mit länger mit dir reden, du, da höre ich dann noch zu, der wird dann immer runterkommen. Und das ist immer so ein Rhythmus. Ja, also damals mit Helmfried von Lütticher, der ja mit mir in die Schule ging, dieses bei sogenannte Bayerisch,
also das war
bei uns Zündab. Pausinger Bahnhof. Die Leute haben gesagt, der gehört doch mal hier, ist der. Und so ist das entstanden eigentlich. Ja. Der Wuidera-Sketch ist nur so entstanden. Weil wir haben die damals auch nicht verstanden. Die haben gesagt, der Vater, der Fuß geht hier, in der Heine gefahren, das kann man stundenlang so machen. Ab und zu fügst du halt ein paar Worte ein. Das ist halt ein Lautmaler.
Recht zusammen.
Mal so, ja. Vielen Dank.
Wie sehr fehlt dann der Helmfried?
Ach, der fehlt mir wahnsinnig. Ich bin mit dem Helmfried halt super gut befreundet. Wir sind zusammen in der Schule durchgeflogen und das sowas verbindet einfach wahnsinnig. Ja.
Sowas verbindet.
Und er wollte halt selber jetzt auch auf die Bühne, macht er sehr erfolgreich und ist deswegen bei Hubert und Staller damals noch ausgestiegen. Aber ich bin jetzt dabei, ihn zu überreden.
Ernsthaft?
Ja.
Eine Gastrolle zu überreden?
Ja, auf jeden Fall eine Gastrolle. Muss er auch machen.
Das macht er.
Das macht er, ja.
Da kommt er nicht raus.
Nee, da kommt er nicht dran vorbei, auf keinen Fall.
Wie lange gibt es Hubert ohne Staller noch?
Puh, keine Ahnung. Du, solange das Auto noch hält. da kann man wirklich Wetten abschließen, wer da früher schlapp macht. Wir oder dieses völlig kaputte Audi.
Ich bin mir sehr sicher, Christian, dass dieses Auto viel früher als du schlapp macht.
Ja.
Ich hoffe es auf jeden Fall und wünsche es mir und wünsche uns, dass es noch ganz, ganz lange Hubert ohne Staller gibt.
Vielen Dank, wird mir auch Spaß machen.
Wird es noch eine Fortsetzung vom Kanu des Manitou geben?
Das wissen wir alle nicht. Wir sind gerade so ein bisschen am Reden und am Basteln, ob wir vielleicht mal was ganz anderes machen. Aber wir drei halt zusammen wieder, das wollen wir unbedingt noch. Ja, solange es noch geht.
So soll es sein.
Danke.
Ladies and Gentlemen, Christian Trommitz!
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Christian Trommitz.
Dankeschön. Komm, wir gucken. Thorsten Otto.
Und das Publikum hier in Nürnberg.
Fantastisch.
Im BR-Studio. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ihr wart großartig.
Ciao.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.